Im Pariser Budapest-Verfahren gegen den Antifaschisten Gino fand am 12. März die dritte und letzte Anhörung vor der Ausweisungskammer des Berufungsgerichtshofs statt. Mit einem europäischen Haftbefehl will das Orbán-Regime des albanischen Staatsbürgers Gino Abazaj habhaft werden. Er soll am sogenannten Tag der Ehre um den 11. und 12. Februar 2023 in eine körperliche Auseinandersetzung mit den damals leicht verletzten Neonazis Sabine Brinkmann und Robert Fischer verwickelt gewesen sein. Dies wird von Orbáns Behörden außerdem als Unterstützung einer kriminellen Vereinigung gewertet. Gino wurde Anfang November 2024 von französischen Antiterroreinheiten der SDAT in Montreuil verhaftet und sitzt seither in der Haftanstalt Fresnes südlich der Hauptstadt ein. In Ungarn drohen ihm, zumindest nach bisherigen Annahmen, bis zu 16 Jahre Haft. Die vom Gericht eingeforderten Unterlagen Ungarns zur Unabhängigkeit der Justiz und den Standards der Haftbedingungen entpuppten sich als unvollständig. Sogar was die zu erwartende Haftlänge betrifft, kamen Zweifel auf. Eine kämpferische Verteidigung attackierte die Rechtmäßigkeit einer möglichen Auslieferung des albanischen Staatsbürgers nach Budapest gekonnt. Eine kleine Prozessreportage. Eine rund 200 Meter lange Warteschlange steht an diesem Mittwochnachmittag vor den ehrwürdigen Justizgebäuden auf der Ile de la Cité inmitten von Paris. Doch nicht die zahllosen Gerichtsverfahren mobilisieren die Massen. Es sind Touristenansammlungen, die die Sainte-Chapelle aufsuchen, um anschließend, so lässt sich vermuten, weiter zu hasten, zum Louvre oder um das Sacré-Cœur auf Montmartre zu Gesicht zu bekommen. Presse und Besucherinnen der Justizgebäude teilen sich den Eingang mit den Tourischaren. Doch rechtsrum geht der Einlass vergleichsweise schnell. Wer sich nicht von den flughafenähnlichen Sicherheitsschranken, einer brutal knatternden Lüftung und ein paar jugendlichen Gendarmen mit MG und Granatenwerfern abschrecken lässt, ist rasch im Inneren. 300 Meter entfernt vom Einlass auf dem Platz vor dem Blumenmarkt an der Metro Cité versammeln sich am frühen Nachmittag rund 80 Unterstützerinnen, die dem Aufruf des Soli-Komitees Pour la Libération de Gino gefolgt sind. In der Versammlung mischen sich Antifa-Gruppen, linksgerichtete Parteien wie NPA, die Ökos oder LFI, internationalistische Gruppen wie Révolution Permanente, Fußballfans vom Red Star und FC Montreuil 1871, Leute der Gewerkschaft Sud Solidaire sowie die altehrwürdige Menschenrechtsliga LDH. Die Sonne kommt kaum gegen die winterlichen Temperaturen an, zumal der Platz Louis Lépine von monumentalen Gebäuden umringt ist. Ein kühler Wind bringt wenigstens manch mitgebrachte Fahne zum Flattern. Mit einer guten halben Stunde Verspätung beginnt eine Reihe an kämpferischen Redebeiträgen. Die zwei Abgeordneten Thomas Porte und Daniel Simonet, die das Wort ergreifen, betonen, dass unsere Gesellschaft angesichts des aktuellen Rechtsrucks mehr Ginos und weniger Orbans braucht. Die Faschisierung sei zunehmend ein Problem, das auch von den wirtschaftlichen Eliten ausgehe, die die neuen Braunhemden auf der Straße unterstützten. Gino gehöre wegen seines antifaschistischen Engagements nicht verfolgt, sondern gewürdigt. Révolution Permanente beschuldigt die Polizeibehörden, den zunehmenden Terror der Nazi-Gruppen zu unterstützen, wie bei deren Angriff auf eine antifaschistische Soli-Party am Wochenende in Rennes. Der Organisation der feministischen 8. März-Demo sei die Anwesenheit rechter Pseudo-Feministinnen aufgezwungen worden, die etwa Trans- und Islamfeindlichkeit normalisieren wollten, wogegen sich gewehrt wurde. Für die Menschenrechtsliga Ligue des Droits de l'Homme praktiziere Ungarn eine Politik der Einschüchterung. Zudem würden dort unverhältnismäßige Rechtsmaßstäbe gelten. ZDEC, eine jüdische dekoloniale Gruppe, hebt auf die ständige Instrumentalisierung des Antisemitismus ab und zeigt sich entsetzt über die Verfolgung von Menschen, die sich jenen entgegensetzen, die den Nationalsozialismus noch heute zu verehren wagen. Auch ZDEC projiziert düstere Zeiten, die auch in Frankreich eine stärkere antifaschistische Organisation notwendig mache. Zwar wäre es schön, wenn die Linke wieder an die Macht käme, doch was wenn nicht? Wie werden wir uns in Zukunft verteidigen, wenn es die Faschisten sind? Die meisten Rednerinnen bezogen sich auf die zahllosen Verfolgten einer beispiellosen Repression gegen die internationale antifaschistische Bewegung und die Normalisierung von rechtem Diskurs und Gewalt. Besonders häufig wurde die queere Genossin Maya erwähnt, deren Prozess unter desaströsen Bedingungen vor kurzem in Budapest eröffnet wurde. In Summe wurde die Kundgebung zum Statement gegen die Angriffe auf die linke Bewegung, aber auch eine Warnung vor den kommenden Zeiten eines neuen Imperialismus und den mit diesem einhergehenden autoritären, bellizistischen und militaristischen Ausrichtungen der Nationalstaaten. Merci. Bevor es nach langem Applaus um drei Polizeisperren herum zum Gerichtssaal gehen soll, frage ich einen Sprecher des Unterstützungskomitees für Gino, woraus ihre Arbeit besteht und was vom heutigen Verfahren zu erwarten ist.
Can you tell me a few words about the work of Solidarity Committee for Gino?
Yes, so the Committee for the Liberation of Gino work since November 2024. And so we want to expand the mobilization, not only for the militants and the comrades, but also in the press and general press, in the political party in France, and also in the international and European committee, because there is one committee in Italy. There are the committee also of the German militants who are in trail now in Germany. Yep. So the idea is to make more sensibilization about the day of honor also, that to say and to explain what is this commemoration in Hungary with all the year now, since the year 90s.
So this international cooperation with the other internationalist groups and Antifa groups works well in your eyes?
Yeah, we work well all together. It's hard to find a moment to speak all together, but we find a moment. For example, this week we go to Milano in mm-hmm. Italy for the commemoration of Dax, one anti-fascist who was killed by people, fascist in since 20 years now. 20 years ago, yeah. So we will make a network and coordination at this moment also.
Great, super. So today we have this trial or this hearing, which is like 4 months he's in prison now, and Hungary delivered some new information, yeah. Really short term before the last trial, a month yeah. ago. So what's at stake today in this trial?
Today the lawyer will make the defense for Gino, and they will explain so what the document says. They say before that they not answer the request of the court. Mm-hmm. So we will see what they say, because they need to say how they can protect Gino about his political opinion in jail if he go in Hungary jail, and also equitability of the justice of Hungary, and this that we know from the case of Ilaya and from the case of Maya, it will be hard for the Hungary to defend them.
Okay, and we have any new elements? Did they like make a? How can I imagine that they wrote it? They sent it in a day before the trial, I think, or something like this. That's already like it. Anyway, it was late. But do we have elements which could be problematic for Gino's defense?
Well, we don't really know, but we are thinking that they will not have a new paper about and new information about the case of Gino, because as we say before and as they say before the lawyer, they don't answer to the first request.
They didn't really answer to the questions that were.
Yeah, okay. It was the same for Gabriele Marchesi in yeah. Italy, yeah. that they don't answer. So the court of Milano say, okay, we will not remain him to Hungary.
Okay, great. So we can have a little bit of hope.
Yeah, we have hope for the case of Gino and also to his liberation. Us, we want his liberation now.
Yeah, and we have any chance of getting him free now? It's not going to happen. Like the court will take a few weeks, I suppose.
Yeah, they will take 3 weeks, like 10 days of maybe to deliver in the answer. But we will have more information after the trailer today.
Okay, well, let's go in.
Yeah,
thank you. Maybe one last question. How to support you guys from elsewhere?
Yeah, you can following the Instagram Libere Gino. And also we have a website now, Free Gino, mm-hmm. where we collect all the press and the media we have. And we will also make an update about Gino, who will make a letter soon about his case and to defend himself also.
Okay, super, thank you. Merci.
Die bisherigen Anhörungen im Fall von Ginos Auslieferung nach Ungarn waren jeweils im Dezember zur Bestandaufnahme, am 15. Januar erste Verhandlungen und Mitte Februar angesetzt gewesen. Das Gericht hatte infolge der Argumentation von Ginos Anwälten Juri Krasulja und Laurent Pasquet-Marinac im Januar ergänzende Informationen vom Staat Ungarn eingefordert, die in zwei separaten Dossiers recht knapp vor der im Februar angesetzten Verhandlung eintrafen. Somit wurde der Termin aus Sicht der Beteiligten hinfällig. Der heutige Ersatztermin wurde auf 13.30 Uhr terminiert, doch weit gefehlt. Eine wahrhaftige Justizfabrik erwartete uns. Nicht weniger als 20 Verfahren mit einem Themenfächer von angeblicher kleinkrimineller Veruntreuung von Vereinsgeldern über Fahnenflucht bis hin zu Massakern des Islamischen Staats zurück zu Gummistiefelfälschung füllten den Nachmittag in der Chambre des Extraditions, der Abschiebekammer. Der mit hohem Andrang und unter erhöhter medialer Aufmerksamkeit erwartete Prozess gegen Gino begann mit mehr als 5 Stunden Verspätung. In der Zwischenzeit war im selbigen Saal über eine schwindelerregende Anzahl an Ausweisungen entschieden worden. Doch Szenekennerinnen der Pariser Justiz nahmen den Verlauf sportlich. Das läuft ja immer so, erklärt der mit der Prozesskoordination betreute Justizangestellte mit dem Käsegericht Hati Flett auf dem T-Shirt. Das Setting der Abschiebekammer? Ein 15 x 25 Meter tiefer Saal mit barockem Kirchholzambiente, grün gestreifte Tapeten bis zur unendlich hohen Decke und ein Panzerglaskasten neben der prunkvollen Justizempore, besetzt von 5 Talarenträgern. Akustik mäßig, Sauerstoffgehalt gering. Hinter dem Glaskasten, in den die inhaftierten Beschuldigten unterschiedlich schwer bewacht und gefesselt vorgeführt wurden, werkelte unentwegt ein weiterer Assessor. Jedem Verfahren war über das vibrierende Geräusch der hinter dem Glaskasten platzierten Druckmaschine sein ordnungsmäßiger Abschluss zu entnehmen. Gino erscheint grinsend und in weißer Weste, begleitet von nur einer Polizistin, da wo am Nachmittag noch 3 vermummte 140-Kilo-Schränke mit Wikinger-Tattoos einen Attentäter des Brüsseler Flughafens hinausgeführt hatten. Gino grüßt die Unterstützerinnen, darunter seine Eltern, im vollbesetzten Saal, um sich anschließend auf die Übersetzung zu konzentrieren. Gino wird nochmal förmlich gebeten, dem Ausweisungsersuchen nachzukommen, was er wenig überraschend ablehnt. Die mutmaßlich letzte Anhörung zu Ginos Ausweisung nach Ungarn beginnt mit einer erneuten Zusammenfassung des Gerichtsvorsitzenden älteren Jahrgangs, der sich im Prozessmarathon des Nachmittags mit 2 weiteren Richtern abgewechselt hatte. Seiner Vortragsweise ist nicht die allerhöchste Motivation zu entnehmen. Er lässt keinen Zweifel an einer gewissen Unzufriedenheit an der Zuarbeit der ungarischen Behörden in diesem einzigen in Frankreich verhandelten Budapest-Verfahren. Gino drohen laut Beschuldigung 2 bis 16 Jahre Haft in Ungarn. Die Verteidigung fordert weiterhin die sofortige Freilassung des Genossen. Im Wesentlichen geht es für den Richter eingangs um 3 Punkte, mit denen die Verteidiger den Haftbefehl zu Fall bringen wollen. Er wiederholt in angestrengtem Ton, dass Zweifel an der Rechtsstaatlichkeit vorgebracht wurden und dass die Anwälte bereits im Januar deutlich gemacht hatten, dass ein unabhängiges Verfahren in Budapest angesichts der politischen Haltung ihres Mandanten überhaupt nicht möglich scheint. Es ging darum, dass in der Öffentlichkeit bereits eine Vorverurteilung stattgefunden habe, was gehörig an der Unschuldsvermutung kratzt. Außerdem habe die Verteidigung Zweifel an der Einhaltung der Europäischen Konvention zur Abwehr der Folter ausgeführt. All diese Elemente seien im Januar behandelt worden. Das Gericht hatte damals beschlossen, nach § 9 des Lenkungsausschusses für Menschenrechte in Europa Zusatzinformationen einzufordern. Ungarn hatte 2-fach neue Dokumente eingereicht, deren Inhalt der Richter heute als genierend, also unangenehm, oder je nach Lesart als peinlich bezeichnete. Die Dokumente seien nicht vollständig, es würden noch immer Informationen zu den Vorwürfen fehlen. Als besonders problematisch hob das Gericht Ungenauigkeiten bezüglich der drohenden Strafe hervor. Der Vorwurf der Körperverletzung mit einem Strafmaß von 2 bis 8 Jahren Haft in Ungarn könne seiner Lesart zufolge bei mehreren Straftaten auf 12 Jahre erhöht und unter Anwendung des ungarischen § 91 sogar verdoppelt werden. Das entspräche einem Strafmaß von bis zu 24 Jahren. Damit wäre die Angabe von 2 bis 16 Jahren im Haftbefehl bereits fehlerhaft. Im Schreiben führte Ungarn dem Richter zufolge zwar an, es gäbe eine unabhängige justizinterne Behörde, die auf faire Verfahren achtet, alle Richter und Staatsanwälte seien außerdem nicht Teil der Fidesz-Partei und Gefangene würden nach der Norm des Menschengerichtshofs auf mindestens 4 bis 6 Quadratmeter verwahrt. Es gäbe isolierte Fenster, moderne Technik und Zentralheizungen sowie Grünanlagen, medizinische und psychologische Versorgung, fließend Wasser und die Möglichkeit zu arbeiten und Freizeitaktivitäten nachzugehen. Außerdem gäbe es einen Zugang zu Konsulatsangehörigen. Die Haftstrafe würde, so die ungarische Justiz, im Hauptstadtgefängnis in Budapest abgesessen werden. Zur provisorischen Verwahrung während dem Prozess machte Ungarn keine Angaben. Erstmalig meldete sich der Staatsanwalt zu Wort. Zur Angabe der Untersuchungshaft müsse ein EU-Staat im Rahmen der Abkommen keine Angaben machen. Doch das Gericht stellte umgehend klar, anderswo ist das jedoch gang und gäbe, und fuhr mit den Ausführungen der ungarischen Justiz fort. Es gibt demnach einen Hygienekodex, so Budapest, und außerdem würden Konflikte in den Haftanstalten durch eine strenge ethnische und religiöse Trennung vermieden. Für das Gericht ging es heute also darum, erneut die Einhaltung des § 4 der Europäischen Menschenrechtscharta, also das Recht auf ein faires Verfahren und die Qualität der Haftbedingungen in Ungarn, zu hinterfragen. Es müsse außerdem klargestellt werden, ob Gino nicht aufgrund seiner politischen Ansichten ein erhöhtes Risiko sowohl im Gefängnis als auch vor einer möglicherweise parteiischen Justiz ausgesetzt wäre. Grundsätzlich fehlte dem Vorsitzenden der Informationszusatz zur tatsächlich drohenden Strafe. Die Haftbedingungen seien kaum beleuchtet worden und konkrete Angaben, etwa zur Temperatur in den Zellen, fehlten gänzlich. Zu guter Letzt würdigte der Richter das sehr gut argumentierte Comic von Zero Calcare zum Fall der ebenfalls im Publikum anwesenden Ilaria Salis und überließ das Wort der Staatsanwaltschaft. Für den Staatsanwalt, der seine Beiträge stehend ausführte, ging es in diesem Fall primär um eine Frage, nämlich: Was ist die Grenze? Was ist die Grenze, ab der wir das Subsidiaritätsprinzip als eins der höchsten Rechtsgüter in der Europäischen Union nicht mehr anwenden? Er nahm seine Rolle zur Verteidigung einer Auslieferung durchaus ernst und versuchte sich eingangs in einer Entpolitisierung des Prozesses. Ideologie sei das eine, doch es gilt dasselbe Strafrecht für alle. In Ungarn wie anderswo in der EU seien Prozesse unpolitisch, vor dem Gesetz alle Bürger gleich. Außerdem habe Budapest fast alle eingeforderten Informationen geliefert. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft sei bezüglich der drohenden Haftdauer ebenfalls von der ungarischen Rechtsnorm auszugehen, die bei guter Führung von einer Verbüßung von 2/3 der Strafe ausgeht. Das würde es rechtfertigen, 16 anstatt 24 Jahre in den Haftbefehl zu schreiben. Manch Manko der ungarischen Behörden sah der Staatsanwalt als gänzlich unproblematisch an. Auch wenn nicht klar sei, wo eine provisorische Haft stattfinden solle, könnte dies doch ganz einfach nochmal nachgefragt werden. Es handele sich beim Verfahren gegen Gino nicht um einen einfachen Auslieferungsfall, sondern um einen europäischen Haftbefehl, der nur aus schwerwiegenden Gründen erlassen worden sein kann. Dieser Haftbefehl ist ein gemeinsamer Sockel und Frankreich müsse seiner Verantwortung in Europa nachkommen. Für die Staatsanwaltschaft müsse dem Auslieferungsantrag unter Bedingungen stattgegeben werden. Die nachgereichten Unterlagen seien aus seiner Sicht zwar nicht unvollständig, eher nur ungeschickt. Ungarn habe die Fairness des Verfahrens vor seinen Gerichten zureichend argumentiert und auch die Haftbedingungen entsprechen der europäischen Norm. Die Frage der Haft würde sich sowieso erst im Fall einer rechtskräftigen Verurteilung stellen, als seien die Rahmenbedingungen hinfällig und als hätte sich Ungarn das Antwortschreiben gleich sparen können. Die Plädoyers der Verteidigung begannen mit dem sehr energischen Juri Krasulja, der an Seiten des erfahreneren Laurent Pasquier-Marinatsch weiterhin eine sofortige Freilassung ihres Mandanten einforderten. Krasulja würdigte zu Beginn des Plädoyers die dynamische Haltung der Staatsanwaltschaft, die vor 2 Monaten noch eine Abschiebung ohne Wenn und Aber gefordert hatte, sich nun aber zur Unvollständigkeit der Unterlagen bekannte. Als erstes wurde die Form der Repression kritisiert, die europaweit eine Hexenjagd gegen Antifaschistinnen mit Mitteln des Antiterrorismus in Gang gesetzt hatte. Allein die Festnahme Ginos durch die Einheiten der SDAT eröffnete der Öffentlichkeit eine Vorstellungswelt, die einer Vorverurteilung gleicht. Neben Ausführungen zum Hintergrund und der nationalsozialistischen und vom Orbán-Regime unterstützten Veranstaltung des sogenannten Day of Honor wurde der mangelhafte Verfolgungswille gegenüber faschistischen Straftätern argumentiert. Er stehe dem absoluten Verfolgungswillen gegenüber der antifaschistischen Bewegung europaweit diametral entgegen. Das Hauptproblem zum jetzigen Zeitpunkt sei Krasulja zufolge, dass Ungarn sich weiterhin hinter sehr abstrakten Informationen verschanzt, die zudem noch unvollständig sind. In der jetzigen Phase der Berufung gegen den Haftbefehl sei jedoch der Austausch konkreter Informationen auch in Bezug auf die persönliche Lage des Beschuldigten an der Tagesordnung. Die Argumentation für eine Ausweisung in den vielseits kritisierten Staat blieben zu ungenau und, wie die Staatsanwaltschaft bereits eingestanden hatte, im besten Fall ungeschickt. Die vergangenen Wochen, unter anderem der spektakuläre Prozessbeginn gegen die queere Genossin Maja in Budapest, hätten politisch aufgeladene und zugleich für Beschuldigte und Unterstützerinnen demütigende Verfahren aufgezeigt. Während Maja an Händen und Füßen gefesselt, an einer Leine gehalten vor dem Gericht antrat, um den Deal von 14 Jahren Haft abzulehnen, erschienen zum folgenden Verhandlungsauftakt Dutzende Neonazis, um vor dem Gericht für höhere Strafen zu marschieren. Die Anwälte wurden nicht müde, die systemischen Versagen des ungarischen Justizsystems zu untermalen. Beide waren zu Majas Prozessauftakt nach Budapest gefahren, um sich ein eigenes Bild zu machen. Der Beschuldigte habe den Verteidigern zufolge angesichts seiner klaren politischen Ansichten im Staat Ungarn zweifelsfrei mit einer besonders unwürdigen Behandlung zu rechnen. Auch die Absicht, dass ein schutzpolitischer Gefangener durch die Verbringung in Isolationshaft gewährleistet sein soll, wie die ungarische Justiz informiert, betitelte Paske Marinac als absurd. Hier wird eine zusätzliche Strafe als Sicherheitsgarantie verkauft. Die Ungenauigkeit bezüglich des angestrebten Verbleib Ginos während möglicher Verhandlungen vor der Budapester Justiz und auch die Unklarheit in Bezug auf die drohende Haftlänge seien bereits Grund genug, eine Ausweisung abzulehnen. Hinzu kämen die andauernden öffentlichen und auch förmlichen Verurteilungen der Antifas durch Mitglieder der faschistischen Regierungspartei und ihrer Justiz. Am unerträglichsten sei es zu guter Letzt, dass den eingereichten Unterlagen, und das ist kein Übersetzungsfehler, zu entnehmen ist, Herr Abasaj wird seine Haftstrafe im Budapester Zentralgefängnis absitzen. Soweit zur Unschuldsvermutung und der Unvoreingenommenheit von Orbans Justizsystem. Nach der gut zweistündigen Verhandlung gab der Richter dem in vorherigen Sitzungen abgelehnten Antrag auf Hausarrest mit Fußfessel statt. In 10 Tagen soll die dafür anvisierte Wohnung begutachtet werden. Eine vorläufige Entlassung unter Auflagen für die letzte Märzwoche scheint zum jetzigen Zeitpunkt möglich. Das Gericht kündigte an, eine finale Entscheidung im Auslieferungsfall Gino Abasaj am 9. April zu verkünden. Eine substanzielle Veränderung der Argumente der Budapester Justizbehörden scheint im Konkreten kaum greifbar. Somit lässt sich auf einen positiven Ausgang dieser weiteren Repressionsepisode gegen die antifaschistische Bewegung hoffen. Rendezvous am 9. April. In diesem Sinne, libere Gino, libere tous les Antifa.
Non dai fascisti sicuramente, ma neanche dalla questura di Roma. Quella piazza è nostra!